Aus Liebe zur Musik, der Schmitz Hi-Fi Podcast. Ein herzliches Willkommen in die Runde. Heute mit einem ganz besonderen Gast, dem Raimund Mundorf aus Köln. Hallo. Raimund.
Hallo
Raimund. Schön, dass du da bist.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, wunderbar. Der Weg war ja nicht so weit von Köln nach Koblenz.
Genau. Das hat gut geklappt. Alles sehr ganz schön. Entspannt.
Wir haben dich schon angekündigt im letzten Podcast, weil wir diebischen Spaß daran haben, dass wir quasi sagen können, von deinen Produkten steht ja in unheimlich vielen Wohnzimmern zu Hause etwas, ohne dass die Leute das so ganz genau wissen.
Ja,
in vielen Fällen. Und das fand ich so spannend, denn ihr produziert in Köln schon seit 1985.
Seit 1985, ja, am 19.03. 40 Jahre.
Spulen, schön. Kondensatoren, alles, was so eine Weiche im Lautsprecher hergibt und noch vieles andere. Und da gehen wir ein bisschen näher drauf ein jetzt.
Genau. Erzähl doch einfach mal so ein bisschen erstmal von dir, bevor wir jetzt ins technische Details hier einsteigen. Wie kommt man denn dazu, sowas auf die Beine zu stellen?
Ja, im Grunde genommen aus dem Hobby. Also das hat ganz früh angefangen. Meine beiden älteren Brüder und ich, wir haben alle zu Hause einfach Lautsprecherboxen selber gebaut. Ja. Mein ältester Bruder ist Amateurfunker, hat mir den ersten Elektronikbaukasten geschenkt, den Cosmos Radiomann, das war dann das erste Radio. Dann kam viel Viechertechnik und elektronische Steuerung damals schon dazu. Und so habe ich mich dann irgendwann entschlossen, für einen Freund eine Spulenwickelmaschine zu bauen, so als ingenieursmäßige Herausforderung. Eigentlich hat mich nur interessiert, ob dieses Ding irgendwann mal eine Spule wickelt. Und das hat's dann. Es hat eine Weile gedauert. Nur als der Freund hat sich dann nicht mehr für die Maschine interessiert, als die Maschine fertig war. Und dann kam der Freund von dem Freund und sagte, ich habe da einen Kunden für dich. Die verkaufen Bausätze und die wollen Spulen von dir haben.
Okay,
so, das war mein erster Kunde, das war die Firma AW Soundtechnik, die dann nachher der Unternehmer Adrian Bankiewicz dann auch noch sehr erfolgreich mit seinen Keramikchassis den Vertrieb aufgebaut hat, in die Welt. Das war mein erster Kunde.
Hast du dich schon selbstständig gemacht oder war das einfach nur, du hattest einen normalen Job? Und hast dann zwischendurch als Hobby ein bisschen Spulentechnik für die Kumpels gebaut.
Naja, da habe ich noch irgendwie meinen Weg in die Universitätenlandschaft gesucht und mich für Elektrotechnik eingeschrieben.
Ja.
Und Adrian Bankiewicz hat dann den Draht bestellt und bezahlt. Der wurde dann bei mir zu Hause angeliefert. Dann habe ich den irgendwie in den dritten Stock hochgetragen. So in 20 und 50 Kilo Portionen. Den Draht dann irgendwie in kleine Portionen auf die Spulen umgespult und die dann in die Stadt gebracht zu Adrian zum Verkaufen. Das war der Anfang.
Okay.
Ja, und weil ich ja noch in der Uni war, hatte ich dann ein Relais zwischen Klingel und Türöffner geschaltet. Und wenn der Mann mit dem Draht kam, dann hat er geklingelt, dann ging die Tür auf, dann hat er den ganzen Draht in den Hausflur gestellt. Und wenn ich von der Uni kam, dann habe ich die dann hochgetragen. Und das total Faszinierende daran ist zu beobachten, die Nachbarn haben das irgendwie mitbekommen. Nachher haben die ganzen Nachbarn alle bei mir geschellt, wenn sie die Tür aufhaben wollten.
Ja, da ging's auf.
Das galt es dann zu unterwinden, aber das war wirklich super erstaunlich, weil die haben es beobachtet und alle direkt nachgemacht. Ja. Ja. So funktionieren Lernen.
Ja.
Spulen wickeln. Okay, also du hattest eine Affinität übers Hören.
Und genau.
Aber ich meine, Spulen gewickelt haben ja selbst vor dir schon andere. Also wie kommt man dann, wie kommt man da drauf, es bei dir zu kaufen dann? Also wie kommt es dann dazu, dass du dann von Spulen auch noch auf andere Komponenten kamst? Also ab welchem Punkt war die Qualität der Unterschied?
Dann kommt der mittlere Bruder ins Spiel, Norbert Mundorf, der zu der Zeit schon auch genau aus diesem Hobby raus, im Grunde genommen auf der Suche nach neuen Lautsprechern, in einem Hi-Fi-Studio bei Gechka damals Bässe bestellt hat und da dann eingestiegen ist irgendwie. Dann gab es nachher Gechka und Mundorf am Zoo. Ja. Und da habe ich dann eine Alarmanlage gelötet für die Firma Gechkau Mundorf dazu. Und da kamen dann Leute rein. Einer hat, der hat Scanspeak vertrieben, der Herr Grube damals. Und da gab es tatsächlich sowas Sensationelles wie eine HiFi-Selbstbaumesse in Essen.
Krass.
Okay. Also eine ganze Messe, Halle nur vor HiFi-Lautsprecher-Selbstbauprojekten. Ja. Und der kam und erzählte, die kamen gerne zu Gechkau Mundorf zum Mittagessen, die Vertreter, und erzählte, dass er da ausstellt und sagt, oh, da will ich auch hin. Ich dachte, ja, ist kein Problem, kriegst ein paar Quadratmeter irgendwie Vitrine. Dann habe ich hier von einem befreundeten Designer irgendwie so eine Messevitrine bauen lassen für tierisch viel Geld damals, ja. Und habe da ausgestellt dann irgendwie so in den Nächten vor der Messe noch die Preislisten kopiert im Copyshop alle Kopierer belagert, um gleichzeitig viele Kopien zu erstellen. Und da kam dann der Redakteur von der Klang und Ton. Mhm. Ja, damals das erste Lautsprecher-Selbstbaumagazin.
Da bin Klang. Ich raus. Ne?
Ja, das gibt es immer noch.
Ich bin 2 Jahre jünger als ihr, ich will das nochmal sagen.
Habe ich, also als kurze Anekdote, ich war ja auf eurer Homepage natürlich, um mal ein bisschen zu gucken. Klar, man kennt Mundorf, aber und da habe ich eine Pressezeitung als PDF davon gesehen. Da habe ich gedacht, Mensch, guck mal. Habe ich noch nie vorher was von gehört. Also diese Selbstbauszene, klar, was so in den 70er, 80er Jahren natürlich riesengroß war. Mhm. Mit, weiß ich nicht, mit Visaton und Co. und was ist da alles.
Ja, Karl hat ja auch damals noch.
Ja, das ist so wie ein bisschen, ich vergleiche es mal mit der Tuning-Szene beim Auto, ne? Das ist so ein bisschen unter die Räder gekommen.
Ja, total. Ja, total. Also wir hatten in Köln konntest du vom Friesenplatz aus da konntest du in jede Richtung loslaufen und innerhalb von 1 Kilometer einen Selbstbauladen auftreiben. Mhm. Ja, es gab Alt, es gab ACR, es gab ACC, es gab Radio Pöchtmann, es gab Radio Schlembach und es gab P&M. Das sind 5 Läden, da konntest du überall reinlaufen und Lautsprecher Selbstbau.
Ja,
und dann gab es noch, den einzigen, den es jetzt noch gibt, ist der Van der Meiden. Ja, also... Und ansonsten musst du jetzt im Internet irgendwie deine Sachen bestellen. Aber das war ein richtiges Hobby. Das war wirklich eine, wie viel ACR-Laden gab's damals?
Ja. Hier gab's auch einen.
Hier gab's auch einen.
Es gibt immer noch 2 Lautsprecher-Selbstbaumagazine in Deutschland. Das ist wahrscheinlich einzigartig auf der Welt. Weil sonst gibt's nirgendwo ein Magazin, außer in Amerika gibt's noch den Speaker-Bilder. Ja, aber in Deutschland gibt's gleich 2. Klang und Ton und Hobby HiFi.
Das heißt aber, als Hersteller von Spulen und dann irgendwann auch Kondensatoren, da müssen wir gleich noch drauf kommen, wie das dann kam, musste man ja auch einen großen Switch machen. Also man war jetzt quasi, man wird groß in der Hobby-Szene und muss ja dann irgendwie auch zu den Lautsprecherherstellern noch kommen. Ne? Also weil wenn das einen ja wegstirbt, muss man ja quasi als Hersteller ja irgendwie, musstet ja dann nochmal irgendwie die Ansprechpartner quasi wechseln, den Kunden.
Genau. Da kommt der Koffer ins Spiel, der da steht. Ich bin dann halt einfach losgezogen und hab auf HiFi-Messen, auf der High-End-Messe vor allen Dingen dann Lautsprecherhersteller angesprochen und bemustert.
Klassische Kaltakquise.
Ja, wirklich klassische Kaltakquise. Einfach von Zimmer zu Zimmer einen nach dem anderen ansprechen und bemustern. Und das hat aber einfach gut funktioniert. Ja, irgendwie hatten wir immer auch bei der Audio, also bei diesen ganzen Presse, bei diesen ganzen Medien, irgendwie hatten wir immer einen Stein im Brett. Mhm. Ja, die haben sich immer gefreut, die Geräte aufzuschrauben und zu sagen, ah, da ist Mundorf aus Köln drin, super. Mhm. Ja, so.
Mhm. Ja, alles gut. Ja. Dann passt das ja. Ich glaube, meinen ersten Mundorf-Kondensator habe ich bei Bauers und Wilkins in einer ausgebauten Frequenzweiche gesehen. Ich dachte auch, was ist denn das? Das sieht aber schön aus. Ne? Weil es sah direkt anders aus. Das finde ich immer so faszinierend, weil da sieht ja kein Mensch.
Ja.
Es kommt ja keiner auf die Idee, also die wenigsten bauen mal einen Verstärker auseinander, noch weniger bauen ihren Lautsprecher auseinander, wenn du nicht aus der anderen Ecke der Selbstbauszene kommst und gucken da rein. Und der war halt schön schwarz-gold, stand Mundorf drauf. Ja, guck mal hier, ne? Sofort Augenfälle. Ne? Ja. War was anderes als jetzt irgendein China-Klopper. So, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde schon, dass das, also ein bisschen finde ich, also wir übertreiben es ja nicht. Also das war halt das, was damals bei den Herstellern, mit denen wir da zusammenarbeiten, was da so an Top-Design möglich war. Mhm. Ja. Also wir arbeiten ja gerade auch bei den Kondensatoren, auch mit Herstellern zusammen, weil da einfach ein großes technisches Equipment hintersteht. Mhm. Ja. Also Wickelmaschinen, gute Wickelmaschinen für Kondensatoren, das ist in der Regel sechsstellig, wenn man sowas kauft. Ja. Okay, ja. Und die Wickelmaschine alleine, also es ist eher ein siebenstelliger Betrag, bis du eine moderne Fertigung für Kondensatoren da stehen hast. Und dann brauchst du noch Know-how, du brauchst Entwicklung, du brauchst QS. Es ist ein aufwendiges, ja. Mhm. Und also wir verstehen uns als bei Mundorf eigentlich als Vermittler zwischen diesen beiden Welten. Mhm. Ja. Also es gibt so diese Idee, dass das alles Voodoo ist, dass Bauteile halt Bauteile sind. Das würde aber alle, die sagen, ich habe da Unterschiede gehört, ja, für Idioten zu Idioten machen, was ja Unsinn ist. Ja. Da ist eher wahrscheinlich, dass die Leute, die das sagen, sich nicht so richtig mit der Materie beschäftigt haben. Mhm. Ja. Weil sobald man ein bisschen drüber nachdenkt, kommt man dahin, wo die konstruktiven Unterschiede bei den Bauteilen sind. Und wie die sich auch klanglich auswirken, das ist dann Physik, das kann man nachvollziehen. Und wenn man dieses Wissen zusammengesammelt hat, damit zu einem Hersteller zu gehen und zu sagen, wir brauchen genau das. Was habt ihr für Produktionsmethoden? Erklärt uns mal, wie ihr produziert, damit wir wissen, was ihr für uns tun könnt, für unsere Kunden. Ja? Und auf die Art und Weise oder auf die Art ist im Laufe wirklich jetzt von vielen Jahrzehnten einfach ein ganz spezifisches Fachwissen entstanden. Mhm. Ja, für die Hersteller, die sonst Kondensatoren für Windkraftwerke oder sonst was bauen, da spielt der Klang einfach keine Rolle.
Klar.
Ja? Ja. Aber überall da, wo Geld und Forschung reingeht, da entsteht halt Spezialwissen. Also ein Handy wäre ja nicht so klein und könnte so viel, wenn da nicht so viel Geld und so viel Forschung reingeflossen wäre. Mhm. Ja.
Absolut, ja.
Und wir haben halt eben diese Rolle von Anfang an dann übernommen zu sagen, wir nehmen das ernst, ja, und wir gehen da auch seriös vor in die Entwicklung und haben halt ganz viele kleine Details, die aber in der Summe einen großen Unterschied machen, dann rausgefunden und dadurch es ist wie eine Zucht, es ist wie, als würde man einen Rennhund züchten.
Ja, ja. Ja. Aber bevor wir mal zu den Details gehen, wenn wir jetzt sagen, man könnte ja mal eben über diese Serien mal vergleichen, also kleinerer Kondensator gegen größere Modelle, ihr habt ja auch da eine Range. Wann ging das los mit Kondensatoren? Also du hast mit den Spulen angefangen und dann...
Die Spulen sind so also das Gewerbe habe ich 1985 angemeldet, deshalb jetzt die 40 Jahre. Die Kondensatoren sind Anfang der 90er dazugekommen.
Okay.
Ja, dann über den Kontakt mit Kunden, die gesagt haben, hör mal, kannst du nicht auch und willst du nicht. Und ich habe mich dann halt informiert und Hersteller ausfindig gemacht und auch da dann das, was ich damals schon über Klangunterschiede wusste, also besonders eng tolerierte Bauteile zum Beispiel, warum ist das wichtig? Wenn die Frequenzweiche links und rechts in der Box unterschiedliche Übergangsfrequenzen hat, ja, weil die Bauteile tolerant.
Ne?
Ja, weil wenn man sich jetzt vorstellt, mal ist die Violine dann links ein bisschen lauter, mal ist die rechts ein bisschen lauter, je nach Frequenzbereich. Das hört sich dann so an, als würde die wandern, ja. wenn der von oben nach unten, also ja, wenn der so ein Glissando oder sowas spielt.
Ja.
Ja, also da muss einfach linke Box und rechte Box müssen gleich sein. Ja, sonst stört das. Und darum müssen die Bauteile-Toleranzen eng sein. Ja, dann fängt's also an. Und dann bin ich halt auch da immer tiefer eingestiegen. Viel mit Kundenwissen auch, die gesagt haben, ich habe da mal was gehört, das war ölimprägniert, das war viel besser, das kann man aber nicht mehr kaufen. Ja, so, ne? Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, was kann es mit dem Öl auf sich haben? Und wir haben dann selber auch Öl imprägnieren lassen, unsere Kunststofffolienkondensatoren, die man eigentlich nicht Öl imprägnieren muss, um die Isolation herzustellen. Das ist ein Verfahren, das kommt von den Papierkondensatoren. Die müssen Öl imprägniert sein, aus elektrischen Gründen, zum Isolieren. Und das bringt es aber mit sich, dass diese Wickel sehr, sehr fest werden und nicht vibrieren. Und das macht den akustischen Unterschied.
Okay. Vielleicht nur mal ganz kurz für unsere Zuhörer, die das nicht wissen. Was ist ein Kondensator?
Was ist ein Kondensator?
Also eine Spule und ein Kondensator, warum braucht man die auf der Frequenz? Nur ganz kurz als Überblick. Also wir sprechen jetzt vom Dielektrikum, also von dieser Schicht, die dazwischen sitzt, zwischen den Leitenden. Also wie eine Batterie ist es ja im Prinzip ein Kondensator. Aber willst du es kurz erklären, dass du...
Ja, also... Also grundsätzlich bei Lautsprecherboxen steht man ja vor der Herausforderung, dass man die hohen Töne nur zum Bass und nein, die hohen Töne nur zum Hochtöner und die tiefen Töne nur zum Bass und vielleicht hat man noch einen Mitteltöner, wo man dann halt eine Kombination von beidem hat. Die hohen Töne müssen vom Bass ferngehalten werden, weil das tut dem Bass nichts, aber das tut den hohen Tönen was, wenn die über den Bass wiedergegeben werden. Ja, mhm. Das verschlechtert die Qualität. Anders ist es noch beim Hochtöner, den würden auch die Bassimpulse zerstören. Mhm. Ja, da tut also auch der Bass dem Lautsprecher was. Aber er braucht auf jeden Fall einen Filter. Und jetzt gibt's einmal Spulen, das ist aufgewickelter Draht, eine Spule. Mhm. Und die entwickelt die Eigenschaft, je mehr Draht aufgewickelt wird, je höher der Ton wird oder die Frequenz, die da durchgeleitet wird, desto mehr blockiert die. Mhm. Ja, also eine Spule sperrt hohe Töne.
Okay.
So. Ja. Und darum ist sie ideal vom Bass, weil dann kriegt der Bass nur noch die tiefen Töne zur Wiedergabe. Kondensator sind zwei Metallplatten, die sich gegenüberstehen, aber nicht berühren. Ohne da jetzt allzu tief drauf einzugehen. Die sind zwei Metallplatten, die voneinander isoliert sind. Da fließt auch ein Strom, bis der Kondensator geladen ist. Und wenn der Kondensator geladen ist, hört der Strom auf zu fließen. Mhm. Ja, das heißt, der Strom muss also dauernd die Richtung wechseln, damit der Kondensator damit dauernd Strom fließen kann. Wenn der einmal geladen ist, fließt gar kein Strom. Also immer hin und her. Und das heißt, der Kondensator sperrt grundsätzlich tiefe Töne.
Mhm. Ja. Genau.
Und damit sind das die idealen beiden Bauteile für eine Frequenzweiche.
Ja.
Ja. Den Kondensator vor den Hochtöner, dann ist er den Bass los, die tiefen Töne, und die Spule vor dem Bass, dann ist er sicher vor den hohen Tönen. Mhm.
So, jetzt haben wir das quasi mal geklärt, damit das jeder versteht. Und dann ist ja jetzt das Spannende, fangen wir mal unten an und nach oben. Also wie definiert man jetzt eine Qualität? Weil es geht ja, wie du sagst, im Prinzip geht es ja jetzt hierbei um den Klang.
Ja.
Und eben nicht um die elektrische Funktion. Ne, bei den Unterschieden jetzt bei euren Produkten. Weil du kannst ja mit dem günstigsten Kondensator eine Weiche bauen und mit dem teuersten eine Weiche bauen, wäre ja erstmal technisch gesehen, also jetzt nur mal von der Funktion her gleich.
Ja, idealerweise sollte ja das Signal, was irgendwann mal aufgenommen worden ist, möglichst unverfälscht am Lautsprecher ankommen. Mhm. Ja. Und das ist auch die zentrale Aufgabe, die wir haben, ist alle Störgeräusche, Störimpulse, alle Verluste von Informationen, die auf dem Weg durch die Frequenzweiche entstehen, zu vermeiden. Mhm. Also den Informationsgehalt möglichst unverfälscht und vollständig zu erhalten. Mhm. Ja? Mhm. Und wenn man sich jetzt überlegt, wenn man jetzt so den Strom durch so eine durch so eine Frequenzweichenspule schickt, dann kann es passieren, dass die Spule auch anfängt zu schwingen. Mhm. Wie so ein parasitärer Lautsprecher. Mhm. Ja? Man will das nicht, aber man kann schon, wenn man das Ohr an der Frequenzweiche hört, und manchmal reicht es, muss man das Ohr nicht dranhalten, da hört man das auch noch aus einem Meter Abstand, dass die Musik auf eine sehr unschöne Weise auch über die Frequenzweiche zu hören ist, weil alles rappelt und scheppert und irgendwie mit Musik macht.
Ja. Bisschen wie beim Schallplattenspieler bei der Nadel, ne? Also es schwingt was mit und dann hast du Musik.
Ja, klar, resoniert auf und fertig, ja.
So, und dann passiert, wenn man sich das überlegt, in der Spule, die vibriert, die entzieht dem Musiksignal Energie. Mhm. Dann braucht die Energie eigentlich vor allen Dingen, das wissen wir alle, wenn wir ein Auto anschieben oder irgendwie beschleunigen, man braucht Energie zum Beschleunigen. Mhm. Ja? Das heißt, die Energie, die in der Spule absorbiert wird und in unschöne Störgeräusche umgewandelt wird, die fehlt eigentlich, um die Membran so die Impulse mitzugeben, die feinen Texturen, die in der Information, in der musikalischen Textur, die leidet darunter, die wird verwaschen.
Ja.
Ja. Das ist das Erste, was passiert, wenn die Spule rappelt. So, das Zweite, was passiert ist, wenn man kann einen Lautsprecher und ein Mikrofon ist elektrisch gesehen fast das Gleiche.
Ja.
Ja, also man kann mit einem Lautsprecher im Grunde genommen auch als Mikrofon benutzen, nicht gut.
Wenn du laut rufst.
Ja, wenn du laut rufst. Ja. Also es wird einfach Strom in Schall oder umgekehrt im Mikrofon Schall in Strom umgewandelt. Ja. Mhm. Beides mit einer Membran und einer Spule. Das heißt, all diese unschönen Störgeräusche aus der Spule werden in der Spule auch mikrofoniert und auf das Musiksignal übertragen.
Mhm.
Ja, und das ist das zweite Mal, dass jetzt also feine Informationen in dem Musiksignal verschleiert werden. Ja, du verlierst wieder Details, Timing, zeitliche Verläufe, schnelle Impulse, ob jetzt ein Becken, so ein Anschlaggeräusch, ein Cembalo oder ein Anblasgeräusch, all diese Dinge, das sind ja ganz feine Strukturen, ja, und die gehen in diesem Geprassel dann unter. Darum ist es total wichtig, dass die Spule nicht vibriert.
Und auf welche Art kriegt man jetzt eine Spule tot?
Immer feste mit dem Hammer drauf.
Eingießen.
Genau, eingießen. Also, jetzt ist, wenn man sich das anguckt, so im Querschnitt, also runder Draht, ja, also wenn man sich das, dann, also zwei Kreise berühren sich ja theoretisch nur an einem Punkt.
Ja.
Das ist überhaupt keine stabile mechanische Konstruktion, runder Draht, ja.
Ja, stimmt.
Aber es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, das dann in Harz zu tränken, und auszubacken, ja. Und dann schwingt das schon deutlich, deutlich weniger.
Okay.
Ja. Dann kommt es ein bisschen drauf an, nimmt man hartes Harz, nimmt man weiches Harz, nimmt man hartes Harz, dann hat die Spule nachher, ist die zwar ruhig, hat aber so eine ausgeprägte Resonanz.
Okay.
Nimmt man weiches Harz, dann ist sie vielleicht nicht ganz so ruhig und brummelt überall noch so ein bisschen, aber es gibt keine ausgeprägte Resonanzspitze mehr. Ja. Also kann man da schon viel mit den unterschiedlichen Harzen, die man nimmt, mit den unterschiedlichen Verfahren kann.
Kommt dann wahrscheinlich auch darauf an, welchen Frequenzbereich nutzt du die Spule, ne? Ob sich die Frequenz dann, eine harte Resonanzfrequenz überhaupt bemerkbar macht oder nutzt du sie an Stellen, wo du andere Frequenzen durchgibst, dann kannst du wieder, okay, also deswegen schon alleine, deswegen braucht man verschiedene Spulen.
Klar. Verschiedene Harze, also dann kann man diese Störgeräusche dahin verlagern, wo man das nicht mehr hört.
Ja,
und so, ne, so designt man so ein Bauelement dann eben unter akustischen Gesichtspunkten. Ja. Noch viel besser ist, keinen runden Draht zu nehmen, sondern eine Kupferfolie. Ja, weil die Kupferfolie, vollflächiger Kontakt, die ist mechanisch von sich aus schon viel stabiler.
Ja.
Und wir haben jetzt Kupferfolien, da ist Kunststofffolie zwischengewickelt.
Mhm.
Ja. Und wir haben aber auch noch Kupferfolien, da ist Papier dazwischen gewickelt, was nachher nochmal in einem Harz imprägniert wird. Ja.
Und lackiert macht ihr nicht?
Nee, lackierte Folien nicht, das wäre zu aufwendig. Das würde auch, also wir brauchen auch diese Substanz, Papier oder Polypropylen, Kunststofffolie, um die Dämpfung zu erzeugen.
Ah.
Ja.
Okay.
Entwickelt ihr denn am Standort Köln sowas oder schaut ihr, was gibt der Weltmarkt her an Möglichkeiten und geht dann zu einem Zulieferer und sagt, hier, pass auf, ich stelle mir sowas vor und baue mir mal eine Charge davon und dann hört ihr euch das an? Oder wie kann man sich so einen Entwicklungsprozess vorstellen?
Sowohl als auch. Also bei den Spulen, die produzieren wir ja dann auf der selbstgebauten Wickelmaschine inzwischen nicht mehr. Aber viel neuer sind die Maschinen immer noch nicht. Also die produzieren wir in Köln und höher. Wir haben unseren Hörraum, wo halt unser akustisches Mikroskop steht. Das ist also eine aufwendige oder eine sehr gute Lautsprecherbox mit guten Chassis und einer ausgelagerten Frequenzweiche.
Mhm.
Und da gehen wir einfach hin, Bauteil rein, Bauteil raus, tauschen und hören.
Und hören.
Ja.
Und ist denn dann jetzt die Spule wird ja da nicht mehr von Hand gewickelt, haben wir jetzt gelernt. Bei euch ist denn da noch einiges an Handarbeit vorhanden oder versucht man schon so viel wie möglich in einen automatisierten Prozess einzubinden?
Also bei den Spulen ist schon noch sehr viel Handarbeit, aber auch bei den Kondensatoren, weil es gibt dann, auch da werden die Anschlussdrähte, also der Kondensatorwickel muss dann noch, ist ein Bauteil für sich, was dann noch über eine Schnittstelle mit den Anschlussdrähten versehen werden muss, die nachher rausgeführt sind. Mhm. Ja. Und diese Anschlussdrähte, die können angeschweißt, angelötet, also es gibt wiederum verschiedene Methoden, diesen Draht an den Kondensatorwickel zu kriegen.
Ja.
Und jede Methode klingt anders.
Ach komm.
Ja, doch. Ja, doch.
Okay. Also du hast vor dem Podcast, ich muss das jetzt mal sagen, hast du uns eingeladen, dass wir mal nach Köln kommen können und uns in eurem Hörraum mal ein bisschen austoben.
Ja, mit gerne.
Das reizt mich ja.
Ja, gerne. Ende.
Finde ich ja total das witzig, machen. Das machen wir.
Werden wir euch auch mitnehmen.
Ja, natürlich.
Ja, gerne. Auf diese Reise, auf diese Hörreise. Und das, das ist natürlich extrem spannend. Ja.
Ja. Ja, könnt ihr mal sehen, wie Christian händig eine Spule wickelt. 3 Kilometer Draht. Es wird super. Okay, aber ihr macht mittlerweile nicht nur, Kondensatoren und Spulen, sondern ihr habt ja ein riesiges Portfolio. Und wir fügen nachher mal ein Foto ein, für alle, die bei YouTube gucken, aber für alle anderen beschreiben wir es natürlich nochmal in Ruhe. Können wir einfach im Nachgang noch einsetzen. Und zwar, was ihr alles führt. Und das ist da in diesem Koffer, den du mitgebracht hast, mit drauf. Also ihr habt eben mittlerweile auch Terminals. Oder Terminals wahrscheinlich schon länger, denke ich mal. Weiß gar nicht. Was ist das jüngste Produkt von euch?
Das jüngste Produkt ist tatsächlich jetzt der patentierte Kupfermischung, wo in 99,9% Kupfer, 0,1% unserer legendären Silber-Gold-Mischung eingearbeitet ist. Also, ja, also wir lassen das quasi in der Gold- und Silberschmiede anrühren, diesen Draht, und schmelzen und machen. Und aus diesem Draht machen wir dann Folien, Drähte, und da kommt jetzt eine ganze Reihe von neuen Produkten, die alle auf dieser neuen Legierung einfach aufsitzen.
Krass.
Ja. Weil eben auch unterschiedliche Legierungen unterschiedlich klingen. Nur ein Punkt, weil da sieht man, wie tricky das ist mit der Folienspule. Jetzt hat man also, man kann also tatsächlich messen die Resonanz von der ungetränkten Runddrahtspule, dann die Resonanz von der getränkten Runddrahtspule schon viel besser, die Folienspule noch mal viel besser und die mit Papier imprägnierte Spule noch mal besser als das Polypropylen ohne Harz. Aber jetzt sagen manche Kunden, nein, die wollen wir nicht, diese Spulen, weil die haben eine unnatürliche Räumlichkeit. Okay. Jetzt denkst du dir, was hat er denn gehört? Ja, aber wenn man sich das mal vorstellt, es gibt ja in der Elektrotechnik sowas wie Reflexion am festen Ende. Ich weiß nicht, ob jemand im Physikunterricht da aufgepasst hat. Ja.
Also Steckern ein Problem, ne?
Genau, also man hat eine Welle. Und man nimmt ein Seil und macht so eine Welle. Mhm. Ja, und am anderen Ende ist das Seil festgemacht. Mhm. Ja, und jeder aus dem Sportstudio, der mal diese Riesenseile, der weiß, die kommen zurück, die Wellen. Ja, das ist die Reflexion am festen Ende.
Okay.
Ja. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass diese Elektronen, die da also durch diese Folie wandern, die können entweder, sag mal, vereinfacht geradeaus sausen. Mhm. Dann haben die einen kurzen Weg. Oder die können auch so an den Schnittkanten, wo die Folie aufhört, so im Zickzack reflektiert werden.
Hm. Also Laufwegunterschiede quasi.
Genau, auf einmal hast du eine Erklärung dafür, warum da ein Hall entsteht. Klar, weil natürlich der Weg über Bandenbillard, der wird nämlich länger als der Weg geradeaus.
Das gibt es auch bei Lichtleitern in der Tat, den Effekt, dass die eine Lichtleitertechnik, die sorgt dafür, dass das Licht gerade durchgeht, und bei den anderen ist es akzeptiert, dass es reflektiert wird in dem Kabel quasi. Mhm. Und dadurch hast du Laufzeitunterschiede.
Genau. Wenn
du es genau haben willst, musst du halt einen geraden Weg finden.
Und wie habt ihr das gelöst? Und genau das hat, also wir haben viele Kunden, die sagen dann, also für uns, ne, diese hohe Dämpfung der Folienspule ist das Maß der Dinge. Und dann sitzt jemand anders da und sagt, nee, kommt mir nicht ins Haus. Mhm. Weil ich höre den Hall.
Mhm. Witzig, ey.
Ja. Und erst dann fängst du an, drüber nachzudenken.
Ja.
Weil erst, wenn einer sagt, nee, ich höre aber hier Hall, dann denkst du, Moment, ich nehme den ernst. Ja. Ich nehme den ernst. Ich glaube dem, dass er seinen Job macht und wirklich hört. Ja. Also baue ich jetzt eine Erklärung und nicht umgekehrt. Ich erkläre weg, was, ich leugne das Phänomen nur, weil ich gerade noch kein Modell habe.
Ja.
Und habt ihr eine Lösung gefunden oder ist das jetzt der Stand?
Es ist im Grunde genommen eine Lautsprecherbox ist ja dann nachher eine Komposition von unglaublich vielen Faktoren. Und dann kann man das über die Folienbreite wieder einstellen. Mhm. Es gibt sicherlich eine Folienbreite, wo das unkritisch ist, ja, ja, weil es wieder nicht hört, weil die Laufzeitunterschiede so gering sind und es gibt eine Folienbreite, wo man es vielleicht hören könnte, aber da ist vielleicht die Übergangsfrequenz für den Bass so niedrig, dass es eben doch keine Rolle spielt. Also da gibt es keine einfache Antwort. Da muss man dann wirklich im Konzept wieder hören und entscheiden, was die richtige ist. Aber das ist Aufgabe der Entwickler.
Ja.
Der Lautsprecherboxen.
Ja, ja, ja.
Wir liefern nur die Möhren, die bestmöglichen Möhren, aber welche Suppe die daraus kochen, ja, das.
Ja. Wie ist es denn, wenn jetzt einer sagt, okay, ich kaufe jetzt eine Charge, weiß ich nicht, Kondensatoren von euch?
Ja.
Da hast du ja eben gesagt, dass die Bauteiltoleranzen extrem eng sein müssen. Ich war bei Name mal in Salisbury und da fand ich das habe ich jetzt als Beispiel, weil ich das noch vor Augen habe, werden ganz viele andere Firmen auch machen, meterlange kleine Schublädchen voll mit Kondensatoren, mit allen möglichen Bauteilen, die da vor Ort nochmal gematcht haben. Das heißt, da hat sich einer hingesetzt, hat den ganzen Tag nichts anderes gemacht, außer aus diesen Chargen, die gekommen sind, Bauteile messen. Ach, die zwei passen zusammen, klebe ich zusammen, lege ich in Box X.
Ja.
Wahnsinnsjob, also da wirst du ja wahnsinnig, wenn du den ganzen Tag nur auf sie guckst und
der Multiplikator ist so krass, ne? Bei so vielen Bauteilen, also am Anfang geht es ja dann, wenn du zwei Widerstände matchst, aber wenn du natürlich.
Dann musst du das ja. Wie ist das denn? Gibt es da eine Größenordnung? Also jetzt speziell von euch, die dürfen, weiß ich nicht, eine Toleranz von Prozent haben, eine Toleranz von was auch immer.
Genau, also unsere Toleranzen liegen in der Regel zwischen, je nach Produktbaureihe, manchmal sind auch einfach fertigungstechnisch Grenzen gesetzt. Ja, also plus minus 2% ist so die engste Toleranzfeld, was wir anbieten, zumindest bei Kondensatoren und Widerständen.
Ja.
Und plus minus 3 ist eigentlich schon die Obergrenze bei den hochwertigen Serien.
Okay.
Ja. Bei ein paar ganz speziellen Widerständen, die wir im Angebot haben, die sonst aus der Messtechnik kommen, da sind 2%, so schlecht können die gar nicht bauen. Die bauen von Natur aus noch viel, weil das einfach enger, Teil der Fertigungstechnologie ist. Ja. Aber bei den Kondensatoren ist es schon auch anspruchsvoll, plus minus 2% zu halten.
Spannend,
ja.
Dann haben wir jetzt Kondensatoren,
Spulen,
neue Legierung, die Terminals, aber ihr macht auch seit ein paar Jahren eigene AMTs, also Air Motion Transformer, Hochtöner, die ihr in verschiedenen Größen sogar witzigerweise anbietet.
Ja.
Wie kamt ihr auf die Idee? Und warum kein Diamant-Hochtöner oder ein Seidenkalotten? Warum ein AMT?
Ja, warum? Es kommen zwei Sachen zusammen. Einmal meine Affinität auch, also bei uns zu Hause gab es auch in den 60ern schon so 1,20 Meter Schaltplatten. Im Regal. 1,20 Meter klassische Musikschallplatten. Also ich bin so mit Cembalo und solchen Sachen natürlich einfach aufgewachsen.
Mhm.
Ja. Und auch beim Lautsprecher Selbstbau zu Hause, während mein Bruder dann die Transmission Line gebaut hat und auch super gute Hochtöner. Aber ich habe halt da gesessen und habe akustische Linsen für irgendwelche super hochwertigen Hochtöner mit der Hand gesägt und zusammengebaut.
Ja. Das waren Hobbys so.
Ja, und also Hochtöner haben mich einfach immer fasziniert, einfach wegen diesen, weil die so wichtig für so ein Instrument wie ein Cembalo oder sowas.
Ja,
ja. Klar. Und dann, als ich bei meinem Bruder im Laden gearbeitet habe, da war wirklich zu der Zeit, da war einfach die Crème de la Crème der Hi-Fi-Szene versammelt, ja. Alles einfach. Und da war auch schon der Heil Air Motion Transformer.
Oscar Heil.
Der Entwickler des AMTs. Auch das war da, den gab es da schon zu hören.
Hm.
Und das hat wirklich so einen Mythos in mir einfach hinterlassen. Ja. Da gab es noch den Ionenhochtöner, den braunen. Das ist auch so ein Mythos.
Ja.
Das heißt, das wird das nächste.
Nee, ich glaube nicht.
Okay, also AMT.
Weil ich habe gelernt, es reicht nicht, ein Produkt fertig zu haben, man muss es auch verkaufen.
Ja.
Das stimmt.
Gehört dazu, ja.
Das stimmt.
Und dann bin ich einfach einem Entwickler über den Weg gelaufen, der davon geschwärmt hat, dass er dieses Projekt, diesen AMT, bühnenreif gemacht hat. Also zum Einsatz für Beschallungstechnik. Mhm. Ja, wir kennen alle diese Bananen, die links und rechts von den Bühnen hängen, ja, die sogenannten Line Arrays. Mhm. Ja. Und die Idee hinter einem Line Array ist ja, dass wenn man so eine Membran in einer Richtung ausdehnt, also in dem Fall ja hier in der vertikalen, dann fängt die an zu bündeln. Mhm. Ja, es geht ja darum, dass jetzt durch diese Ausdehnung in der Länge, man will keinen Schall auf den Fußboden und auch keinen Schall in den Himmel, sondern man möchte die Energie ja weit ins Publikum, wie so ein Laserstrahl am liebsten, so ohne Verluste möglichst weit nach hinten tragen. Ja.
Licht von einer MacLight oder
so. Genau, so. Das hätte man gerne. Ja. Ne? Ja, ja, und nicht auf dem Fußboden, dann hat man eine Reflexion und alles klingt matschig. Mhm. Ja? So. Also ist Line Array zum Maß der Dinge bei der Live-Beschallung geworden und in Theatern und so. Und die Hochtöner im Beschallungsbereich sind aber auch kleine Metallkalotten, rund, und aus Metall. Und jetzt hat man überhaupt nicht linienförmig.
Mhm.
Ja,
okay. Ach so, okay.
Ja, und man muss mit sehr viel Aufwand über Schallführung aus dieser Punktschallquelle irgendwie in die Linienquelle basteln. Ja. Jetzt hatte das L-Akustik patentiert. Mhm. Und alle anderen, die auch solche Line-Arrays bauen wollten, mussten irgendwie rund um das Patent arbeiten. Das Patent hat schon ganz gut funktioniert, nicht ideal. Und das Drumherum-Arbeiten hat noch viel weniger funktioniert. Mhm. Ja. Und der AMT ist ja die perfekte Linienquelle, von Natur aus.
Naja.
Ja? Mhm. So, das Einzige, was er nicht konnte, war Leistung.
Ja.
Ja, es gibt so Geschichten von Pink Floyd, die also schon, weil Geld ja keine Rolle spielte für Pink Floyds, aber Klang, das waren ja wirklich Perfektionisten. Ja. Ja, die haben einfach ein ganzes Array von ESS-AMTs aufgebaut, um den Klang hinzukriegen.
Ne? Okay.
Weil ein AMT direkt gestorben wäre, haben die also bergeweise AMTs dahingestellt.
Wobei die mittlerweile doch schon leistungsfähig sind, so AMTs, oder nicht?
Ja, seitdem ich da...
Wie machen wir?
Seitdem wir da wirklich ohne Ende Entwicklungsarbeit reingeschickt haben.
Okay. Ja.
Das war so, die Idee war, der, also von dem Entwickler, der ist fast fertig, bau den doch.
Ja. Ja.
Und das fast fertig hat mich dann irgendwie... So schon einen mittleren Millionenbetrag gekostet, ja, um aus fast fertig ganz fertig zu machen.
Krass.
Ja. Also es war dann noch, also unsere besten Produkte sind eigentlich immer direkt in Zusammenarbeit mit Entwicklern entstanden. Mhm. Und da war es aber echt eine Falle, dass ich dann mit einem von den deutschen Top-PA-Leuten, der sagte, ja, das ist ganz gut, aber wir brauchen hier noch ein bisschen mehr dies und noch ein bisschen mehr das und das bisschen mehr hier und ein bisschen mehr da. Das hat dann, wie gesagt, das hat so 2-3 Millionen gekostet und viele Jahre gedauert, bis wir dieses bisschen hier und da dann tatsächlich umgesetzt hatten.
Krass. Ja.
Aber dem Ingenieur ist dann nichts zu schwören.
Ja.
Irgendwie konnte ich auch nicht so richtig loslassen von dem Projekt. Das war jetzt... wirtschaftlich nicht so sinnvoll, sage ich mal auf den ersten Blick, oder auf einen sehr langen Return of Investment ausgelegt.
Ja. Ja, ja.
Aber wir haben es geschafft. Also es gibt dann in England zum Beispiel eine Firma, die hat aus dem AMT Line Arrays gebaut.
Mhm.
Es gibt in Deutschland eine Firma, die hat die auch eine Zeit lang gebaut. Und ich habe selber in Frankfurt auf der in der Messe gehört, du stehst auf dem Platz im Konzert, du hast 120 dB, es ist richtig laut, es tut aber überhaupt nicht weh.
Hm. Okay,
krass. Spannend. Es tut überhaupt nicht weh, weil du hast keine Verzerrung, weil das, was weh tut, sind die Verzerrungen.
Ja, ja.
Das ist nicht die Lautstärke.
Das ist
auch gefährlich, weil, ne, weil das, du kannst es tierisch laut machen und immer noch lauter. Klar,
schädlich ist trotzdem immer weiter zu machen.
Schädlich ist es dann trotzdem auf Dauer, aber es geht unglaublich laut, ohne dass es weh tut. Mhm. Ja. Es war einfach nur wie glasklares, super lautes High-End-Hi-Fi.
Geil.
Ja. Also er hat dann diese Demo, der hat mit irgendeinem Gitarren-Rock-Solo, wo zwei Gitarristen spielen, um die Wette spielen. Und du konntest immer noch hören, der eine hat Nylon-Saiten, der andere hat Stahlsaiten. Ja. Bei 120 dB.
Wahnsinn.
Ja. Und oder auch 150, also es war auf jeden Fall tierisch laut.
Ja.
Es war, und unser englischer Kunde hat damit auch eine Line-Array gebaut und die war dann ausgeliehen, irgendwie Walt Disney mit Live-Musik in der Royal Albert Hall.
Mhm, krass.
Ja. Und die Royal Albert Hall, die ist so groß, dass auch ein akustisches Orchester verstärkt werden muss.
Okay. Okay.
Weil du sonst auf den Rängen die Geige eben nicht mehr, jedenfalls nicht mehr laut genug hörst. Ja.
Ich war nie in der Royal Albert Hall leider. Steht dann nach Köln auch auf unserer Liste. Mhm. Gut.
Und die haben das gehört, die Ingenieure, die Toningenieure haben direkt gesagt, okay, haben wir verstanden, dann hängen wir jetzt das, was wir schon haben, ab und hängen da diesen englischen Hersteller mit dem Mund auf AMT rein.
Krass.
Ja. Cool. Also den Ritterschlag.
Ja. Das ist schon ein Ritterschlag.
Den haben wir bekommen. Ja. Und der sagte auch, der Töner, es gab dann so ein schönes Zitat, wo er sagte, wir wissen das eigentlich seit 20 Jahren, dass wir diesen Hochtöner haben wollen.
Ja.
Aber das ist jetzt der erste, der nicht abbrennt und keine 10 Kilo wiegt.
Ja. Krass. Ja, ey, erstaunlich.
Das ist eine spannende Geschichte. Ne?
Ja.
Dann haben wir Widerstände.
Ja.
Die braucht man einfach auf einer Frequenzweiche. Die sind ja eigentlich so, finde ich jetzt so persönlich, der langweiligste Part in dem ganzen Ding.
Das habe ich auch mal genau.
Ah, verdammt, nicht, okay. Ja. Aber dass man auch da, ne, schon wieder, dass man jetzt zum Beispiel Keramikwiderstände oder, gib mir einen Tipp, Widerstände hört als Unterschied einfach, ne, das ist ja auch eigentlich verrückt auf der einen Seite, weil, also ob du jetzt 10 Ohm mit dem einen baust oder 10 Ohm mit dem anderen, aber gut, das Musiksignal muss halt da durch, so ist es jetzt nicht, ne?
Genau, das Musiksignal muss da durch und man braucht halt dann wieder das Mikroskop, was passiert im Kleinen da drin. Auch da fängt, weil Strom durchfließt, unter Umständen an, was zu schwingen. Ja, auch da entstehen elektromagnetische Effekte, weil Strom ist immer mit Elektromagnetismus verbunden.
Mhm.
Ja, und Elektromagnetismus...
Zumindest mal eine Wechselspannung, oder? Also in dem Fall ja...
Ja, also ein Gleichstrom baut auch ein Feld auf, ja, also... Aber ein Wechselstrom hat noch ein paar mehr Eigenschaften, sich weiter fortzupflanzen und zu interagieren. Mhm. Von daher ist der Wechselstrom dann besonders interessant, was diese ganzen Effekte angeht. Und auch da ist es dann wieder so, dass zum Beispiel, also normalerweise wird ein Draht aufgewickelt, um den Widerstand zu erzeugen. Oder erstmal für die Zuhörer, Zuschauer, wofür braucht man überhaupt einen Widerstand? Ja, wenn man jetzt
Spannung teilen,
ja, wenn oft ist es so, dass der Hochtöner ein bisschen lauter ist als der Bass.
Mhm.
Ja, das ist so die Regel. Oder andere Anwendungsfälle kann man nicht mit Widerständen lösen, sagen wir es so. Ja,
Lautstärke schon, ja.
Also wenn der Hochtöner ein bisschen zu laut ist, dann kann man die Spannung am Hochtöner dadurch reduzieren, dass man entweder einen einfachen Widerstand oder besser zwei Widerstände als Spannungsteile davor schaltet und so die Hochtöner-Lautstärke an die Lautstärke des Basses anpasst.
Mhm.
So, das ist so der klassische Einsatzbereich von einem Widerstand, wo der auch wirklich im Signalweg zum Hochtöner liegt.
Mhm.
Ja? Und wenn man sich da jetzt wieder vorstellt, dass also so ein Widerstand in irgendeiner Form anfängt zu resonieren, weil da Strom durchfließt, so wie die Spule, ja, und das in irgendeiner Form rückgekoppelt wird auf das Musiksignal, schon...
Gerade da doof, ne?
Gerade da im Hochtöner.
Ja, schon doof, ja.
Dann kommt das auch beim Zuhörer an.
Hm. Ne?
Ich hatte das auch erst als die ersten Entwickler auf... Ich habe viel von unseren Kunden gelernt, ja, weil die halt...
Hören,
genau.
Und nicht so kopflastig sind dann erstmal, ne? Sondern einfach nur hören, ja.
Ne, und sagten, hör mal, wir haben da Widerstände so und so. Und ich dachte, Widerstände, okay, aber ich nehme ihn ernst und beschäftige mich damit.
Mhm.
Ja, und das Ergebnis waren dann tatsächlich jetzt in der, hier der, unser M-Roll, so diese Spitzenlinie. Der ist der Albtraum für unseren Produzenten.
Okay.
Weil nichts... Es sieht zwar aus wie ein Standardbauteil, aber daran ist überhaupt nicht Standard. Ja.
Okay.
Die Metallplatte, wo der Widerstandschip drauf gelötet ist, der ist normalerweise aus Aluminium. Da ist auch in dem Sinne Serienfertigung drauf ausgerichtet. Bei uns ist es aber aus Kupfer, weil das Kupfer ein anderes Resonanzverhalten hat.
Mhm.
Ja.
Also die Kühlplatte.
Die Kühlplatte. Ja, ja, man sollte eigentlich denken, ja gut, aber...
Aber wenn das eine Ding schwingt, schwingt das andere Ding ja mit. Ja, ja. Ich meine, das ist ja, also der Widerstand, muss man sich jetzt draußen vorstellen, ist ja quasi festgeklipst, wahrscheinlich bei euch auch, ne, mit so, so einer Klipse, damit der gekühlt wird, weil wenn da viel Strom, also bei lauten Pegeln halt viel Strom durchfließt, dann ist, wird der natürlich warm und genau. Und dadurch muss er gekühlt werden durch ein externes Kühlgitter. So, und dann schwingt das ja mit, wenn unser Widerstand schwingt.
Genau.
Das verstehen wir. Und deswegen würde man Kupfer dann hören. Ich finde das jetzt, also wir fahren nach Köln, Leute. Das machen wir.
Kurzfristig.
Ja, recht kurzfristig, weil das müssen wir uns mal geben.
Das ist wirklich spannend. Wie ist das denn, wie viel Tage im Monat hörst du denn im Studio Musik? Also jetzt wirklich, ich sage jetzt berufliches Hören, nicht das, was du privat zu Hause konsumierst.
Also intensiv relativ wenig, eigentlich immer dann, wenn neue Serien entwickelt werden. Hm. Ja, also jetzt diese Angelique haben wir das Ganze genannt, diese neue Legierung, die jetzt seit einem Jahr oder zwei Jahren patentiert ist, da habe ich zum Beispiel sehr viel gehört. Ja,
ja.
Weil es einen Riesenunterschied macht, nimmt man jetzt 0,1% oder nimmt man 1%? 1% Silbergold, wo man denkt, viel hilft viel, aber 1% Silbergold in Kupfer hat überhaupt nicht geklungen. Aber 0,1%.
Da habe ich mich eben schon gefragt, wie kommt man auf 0,1%? Ich meine, das ist ja eigentlich
unbürokratisch.
Ne?
Also man braucht geduldige Lieferanten.
Ja. Mach nochmal eine Spule.
Genau, mach nochmal eine Mischung, so 2-3 Kilo vielleicht. Also schmeiß deinen ganzen Apparat an, um uns 3 Kilo Kupferfolie zu machen, weil wir wollen jetzt hören, ob 1% oder 0,5% oder 0,1%.
Dann musst du dem erstmal erklären, ne?
Dann
greift sich ja in den Kopf.
Das musst du dem erstmal erklären.
Ja. Was ich noch fragen wollte, ich hatte auf der Homepage gesehen, NF-Kabel und Lautsprecherkabel. Mhm. Also stand da, aber ich kenne die gar nicht.
Nee.
Uns ging das bei Günther Paula schon mal so, ne?
Ja.
Weil in dem Podcast haben wir erfahren, dass die Kabel machen. Aber macht ihr jetzt Kabel? Oder?
Nein, wir machen keine Kabel.
Okay.
Wir machen, wie gesagt, wir liefern die Möhren, kochen tun die anderen. Also wir liefern Adern, wir liefern Litzen, wir liefern Drähte.
Okay.
Ja. Und daraus machen andere Kabel.
Okay. Das ist ja witzig.
Ja.
Das heißt, das Schmitz-Hi-Fi-Kabel ist ganz kurz vor der Mache.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, so. AudioQuest, habt ihr das gehört? Nein, Quatsch, war ein Witz.
Ja, was?
Also es gibt Kabelhersteller, die kaufen bei uns zum Beispiel den Silber-Gold-Draht oder eben jetzt auch diese neue Legierung, machen daraus ihre Kabel.
Ihr habt ja auch ein Löt.
Dasselbe, genau. Wir haben Lötzchen.
Blödsinn, ja.
Mit Silber-Gold-Anteilen vor allen Dingen. Mhm. Ja.
Es ist verrückt. Ja.
Spannend, ne? Also, und das nochmal, also ihr habt alle was zu Hause von der Firma Mundorf, respektive von dir zu Hause stehen, ganz sicher. Schraubt mal auf.
Ja, genau.
Guckt mal rein.
Sag mal. Cool. Mir fällt, also wir kommen jetzt zur Musik, würde ich sagen.
Ich würde auch.
Nur mir fällt gerade auf, dass ich gar nicht weiß, ob ich dir gesagt habe, dass wir immer am Ende des Podcasts ein Lied nennen, was uns gefällt. Du kannst auch noch überlegen, und wenn ich dir nicht gesagt habe, dann kann der Christian einfach anfangen und ich danach. Habe ich dir
irgendein Song?
Ja, mir fällt einer ein.
Ja, mir fällt einer, das ist gut. Peter. Dann darf ich kommen, fang auch an.
Seitdem ich es bei mir Küpper schon verballert habe, ne, ich habe so einen Lauf. Ich fange an mit Musik, passt auf. So. Also ich habe mir vorgenommen heute, es gibt ein neues Album, und zwar von Morshi Bar.
Oh.
Ja. Ja,
sehr gut.
Ich auch ganz geil. Frisch erschienen, habe ich euch ganz neu entdeckt. Und ich mache jetzt, also das Album heißt.
Zwei Vinyls von.
Ja, siehst du? So, das Album heißt Escape the Chaos. Und der Song heißt Cooler Heads. Und das Seltsame ist, da singt sie gar nicht. Aber das ist so ein elektronischer Song, der ist mir abgegangen. Ich fand den gut. Cooler Heads.
Muss ich dann direkt mal.
Ja, siehst du, guck.
Mensch. Dan De Rose, das Album Yellow Tones und der Song Stairways to the Stars. Das Mädel hat eine sehr eindringlich schöne Jazzstimme, ganz ruhig, ganz smooth, völlig entspannt, kann man sich gut anhören.
Machen wir.
Stimula von Jutsch Masekilla.
Ja, klar. Ja.
War ein super Moment irgendwie, da so bei großen, also bei wichtigen Kunden zu hören, mit der Musik, so wie dann unsere Bauteile in einer guten Umgebung klingen können. Von daher hat sich mir das einfach eingebrannt und ich finde es einfach ein super Storytelling.
Ja.
Also ich finde, man sitzt also mit auf dem Coltrane und fährt in die Minen rein. Ich finde es großartig.
Ja. Ja.
Das Fuck.
Der geht unter die Haut, ja. Absolut. Grandioser Song.
So, Raimund, wir sagen vielen Dank.
Vielen Dank.
Ja, herzlichen
Dank. Für den richtig Spaß gemacht.
Und die tollen Geschichten, genau. Und wir sehen uns in Köln.
Ja, auf jeden Fall.
Cool.
Jederzeit.
Freuen wir uns.
Leute, viel Spaß da draußen beim Musik hören.
Und tschüss.
Bis nächste Woche.
Macht's gut. Ciao.